Rahl an Chaye Levin in Berlin. Berlin, den 27. Februar 1809. Mich vor dem leicht einzutretenden Falle. Dass ich nämlich nicht wisse, was ich wolle, erleichtert schon aus allen Antworten, die ich bekomme. Dass ich irrsinnig bin zu sichern, werden Sie mir wohl gütigst vergönnen, Ihnen meine Lage noch ein letztes Mal vorzulegen. Mein Alter wissen Sie. Meine innere Herzensnot wird Ihnen ewig ein Geheimnis bleiben. Von Ihnen hange ich ab. Also Sie nur konnten mich schützen und durch eine liebreiche Behandlung mir eine Zuflucht für mein Herz gewähren. Jetzt stehe ich so. Vermögen habe ich nur, was Sie mir geben können und wollen. Niemand kann berechnen, was einem anderen eine Summe wert sein kann. Mit 500 Reichstalern bar kann man durch Glück oder Kenntnisse zum Millionär werden. Bis zu meiner Verheiratung kann ich dies nicht. Gut. Recht. Habe ich mehr gekostet, als die Renten des Vermögens betragen, welches ich als Ehefrau bekäme. So entgegne ich, dass ich das von anderen auch beweisen will. Dass Sie mir Freiheit gelassen haben, kann ich Ihnen trotz des größten Respektes nicht danken. Wenn ich keine gehabt hätte, würde es mich empört haben. Und Sie hinwiederum können nicht sagen, dass ich Sie zu irgendeines Menschen Nachteil gebraucht habe. Höchstens zu meinem eigenen. Jedem Menschen gehört seine eigene Person. Und auf diese Fälle ein Exempel anzuführen? Welche von Ihren zwei Töchtern war der Familie bis jetzt hilfreich, beflissen, nützlich zu sein? Welche war angerufen in Not, um Rat gefragt, die Freundin jedes Einzelnen? Und welcher ist es gelungen, ihren Kindern das Leben durch gesellige Freuden angenehm zu machen? Der Verheirateten, Geschützten, Gelobten, der Unglücklichen. Verlust ist gekommen, Wirrwarr, Krieg und Not. Meine Freunde habe ich verloren. Heimlich gekränkt wollte ich gehen. Wie eine Irrende zu gehen, wollte ich ausweichen und wartete auf eine Gelegenheit. Frieden und etwas Klarheit in ihren Geschäften. Dies kam nicht. Sie zogen aus, ehe ich die Mittel hatte, wegzukommen. Ich hatte hier nichts als unsere Wohnung. Ich habe es ihnen zum Stein erbarmen geschrieben. Sie es aber vergessen. Das ist es, was ihnen ihr unglücklich Kind einflößt. Den Sommer, den ich verlebte, kann mir kein Glück ersetzen. Darauf reiste ich in Verzweiflung. Sie fand ich krank. Ich ward es auch. Nach 6 Tagen kam sie zu mir, und da sie meine ganze Kränkung, meinen ganzen Gram und Ärger kannten, kamen sie in mein Zimmer, wo es dunkel war und ich im Fieberbette war.
»Na, du wohnst ja wie in einem Palast. Wozu brauchst du die Stuben alle?«
Dann drehten sie sich gleich zu Line.
»Und? Sie ist mit dem Essen nicht zufrieden. Ich schicke wie für 3. Das ist noch schöner.«
Ich weinte hinter dem Schirm. Sie sahen es nicht. Mein Fieber verdoppelte sich zu Migräne. Noch weine ich. Und auch noch gestern. Als sie meinen losgerissenen Schmerz sahen, bot mir ihr erweichtes Herz, was ich am meisten verabscheue. Eine Stube auf dem Kälbermarkt an. Als ich für meinen Bedienten einen Überzug brauchte, welches ich nicht besitze, schalten sie mich. Niemand in der Welt hat mich gefragt, brauchst du etwas? Hast du etwas? Im Gegenteil, sie hielten sich drüber auf, dass ich für mein armes Geld einen Bedienten nahm, liehen mir ihn aber den ersten Morgen, als er kam, ab. Sagen Sie, vernünftige Mutter, wo soll ich die Liebe suchen? Ich will sie gerne finden. Sie haben Ihrem Sohn vieles von der Verwaltung Ihrer Geschäfte gegeben. Er spricht nie mit mir und beklagt sich, dass ich nicht mit ihm spreche. Aus Verlegenheit. Ob er liebevoll gegen mich ist und in was, will ich gerne von Ihnen annehmen und erfahren. Ich habe Ihnen Beweis fürs Gegenteil zu erzählen. Er zuerst hat mir vorigen Sommer unfreundlich und ohne Sinn geschrieben. Sie habe ich immer in meinen Antworten geschont. Moritz macht es mir jetzt ebenso. Wir dachten über unsere Familienangelegenheiten immer gleich. In was es mir möglich war, sorgte ich für ihn. An mich wandte er sich in jedem Ärger und Verlegenheit. Jetzt, da ich fort will, fordere ich ihn auf, herzukommen. So schreibt er mir wie einer Fremden und Tollen mit einem Male nicht. als ich in Verzweiflung nach Leipzig reiste und ihn in der Narrheit meines Herzens dort zum Trost zu finden hoffte, entblödete er sich nicht, mir zu sagen, wenn er mit mir ins Konzert ginge, so fielen morgen seine Wechsel. Kurz, mir geschieht ohne irgendeine Acht. Robert den Guten kennen Sie, der weiß, dass ich ihn liebe und Sie, dass das auch alles ist. Diese, also goldene Mama, wenn Sie es auch noch so wünschen, können Sie mir nicht als meine Freunde vorschlagen. In einer Viertelstunde Gespräch kann ich Ihnen noch Exempel genug erzählen. Es sind meine geborenen Brüder. Bis zu diesem Tag habe ich den Mangel in mein Herz verschlossen, wenn auch nicht immer geschickt. Das glaube ich wohl. Nun mag ich mich gar nicht mehr verstellen. Sie können mir auch aus keinem Grunde dazu raten. Lassen Sie mich aber jetzt wie künftig, solange ich ehelos bleibe, direkt von Ihnen abhängen. Dies ist die einzige Bitte, die ich noch wage. Wie dies die letzten Worte über meine elend erbärmliche Geschichte. Rahel.
Rahel, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 6. Krieg ist für keinen gebildeten Menschen.
Tagebuch. Dienstag, den 13. Juni 1809. Morgens Farmhagen weg. Ich gleich nach Charlottenburg. Vernichtet durch die Linden. Nichts sehend.
An Rahl, Deutsch Wagram, dem 25. Juni 1809. Am 21. Früh bin ich in Deutsch Wagram, dem K&K-Hauptquartier, angekommen. Heute, am 25., bin ich schon als Fähndrich aufgewacht. Mein Zustand war abscheulich. Zu essen nichts, Brot schlechten Wein endlich. Warmes nach vielstündiger Mühe um ungeheures Geld. Nun, ohne Aussicht, ohne Hoffnung, innerlich zerstört aufs Äußerste, voll unüberwindlicher Sehnsucht zu dir, geliebtes, teures Herz. Aber denk dir, der Oberst Graf Bentheim hat in Wesen und Gestalt etwas, in der Sprache sehr viel, von dem Prinzen Louis, sodass ich heimlich weinen musste. Den Erzherzog Karl habe ich mehrmals sehen. Die Truppen beten ihn an. Ich höre ihn stundenlang Fortepiano spielen, das Einzige, was mir einen höheren Eindruck hier machte. Alles andere, Truppen und Generale, Wort und Tat, unermesslich prosaisch. Die jetzige Ruhe ist drückend, aber jeder Tag, sagt der Erzherzog, den wir stillstehen, ist ein Sieg. Wie denke ich an dich, du frische, echte. Leb wohl.
Alexander von der Marwitz. An Rahl. Nikolsburg, Sonntag, den 26. Juni 1809. Ich bin seit Dienstag hier bei meinem Bruder, der schwer verwundet ist und erst seit einigen Tagen aus der tödlichen Krise gerettet. Farnhagen ging am Dienstag ins Hauptquartier voraus, allein. Ich habe mich mit ihm erzürnt. Nicht direkt, aber so ganz allmählich haben wir uns durch stündlichen kleinen Ärger verbittert. Sagen Sie mir ein Wort über ihn, Liberal, welches mich tröste und meine frühere Meinung über ihn herstelle oder die gegenwärtige bekräftigt. Er erscheint mir, ungeachtet aller äußerer Bildung, innerlich höchst gemein, kleinlich in der Ansicht. Ich weiß es wohl, er hat Sinn, aber immer nur Sinn für Miniaturen, für ein Blatt. Das Kolossale sieht er nirgend und Sie wissen, Liberal, das ist doch das einzig Reelle. Aber er ist Ihr Freund. Wie ist das? Sie nehmen ihn, wie er ist? Sie sehen das Negative in dem Positiven und umgekehrt? Das ist Ihre große Lebenskunst. Ich weiß es wohl. Aber habe ich Unrecht? Ist er edel? Denn darauf kommt am Ende doch alles an. Nein, er ist es nicht. Wie soll ich Ihnen dieses kaiserliche Land beschreiben, dieses Mähren? Die größte Wohlhabenheit, alles angebaut, vortreffliches Korn, reiche Dörfer, die größte Unbefangenheit, nirgend Spuren des nahen Kriegs. Das heißt, in dem Innern leben nicht, denn sonst sind die Rüstungen ungeheuer, Städte und Dörfer sind voll von Rekruten, die Wege damit bedeckt. Adieu, Liberal. Ich hätte gern länger zu Ihnen gesprochen, aber eben jetzt packt mich die Langeweile des Briefschreibens. gehen Sie fleißig auf der großen Terrasse vor dem Schloss auf dem Steinwege und genießen Sie den Mittag und den Abend.
An Farnhagen in Mähren. Berlin in Mamans Haus. Sonnabend, den 8. Juli 1809. Du weißt, wie ich über Krieg, über diesen denke. Krieg ist für keinen gebildeten Menschen. Die nicht wissen, dass der Körper die Person ist, können ihn sich zerschießen lassen. Ich schreibe in Mamans Krankenzimmer. Sie hat Wasser in der Brust, Lavements, spanische Fliegen, Adalas. Ich bin jeden Augenblick gestört. Es geht ziemlich, doch ist sie nicht ohne Gefahr. Dieser Brief wird hart klingen. Geweint, gegrämt, gesehnt habe ich mich für mich allein. Es ist deine Wahl, dass ich allein sein soll. Ja, erschließe dich, Herz. Lass den Vorwurf heraus. Marwitz hat mir mit derselben Post einen großartigen, edlen, himmlisch ausgedrückten Brief geschickt. Ich werde ihm, bloß um ihn zu beruhigen, heute schreiben, dass ich nicht schreiben kann. Siehst du ihn? Sag ihm, wie sehr ich ihn liebe. Dies sei mein Gruß.
Tagebuch. Was mir ist? Ich sehe der Welt zu, mit dem schärfsten Bewusstsein über mich selbst. Mit der Meinung, dass ich eine Königin, keine Regierende oder eine Mutter sein müsste, erlebe ich, dass ich gerade nichts bin. Keine Tochter, keine Schwester, keine Geliebte, keine Frau, keine Bürgerin einmal.
Der Krieg ist aus.
In der Schlacht bei Wagram am 5. und 6. Juli 1809 besiegten Napoleons französische Truppen Erzherzog Karl von Österreichs Armee in der Nähe von Wien. Dies war gleichzeitig das Ende des 5. Koalitionskrieges. 300.000 Soldaten trafen in dieser bis dahin größten Schlacht der napoleonischen Kriege aufeinander. Die Verluste beliefen sich auf 78.000 Soldaten. Wobei die Österreicher mehr Soldaten verloren als die Franzosen und deren Verbündete.
Ich habe Marwitz 14 Tage gekannt. Mein ganzes Herz liebt ihn. Seine Existenz ist ein Trost für mich. Er ist mit Farnhagen hin nach dem Krieg. Vor 14 Tagen hatte ich noch Nachricht von ihnen.
Zistersdorf im Spital, 11 Stunden vor Wien, den 4. August 1809. Meine innig geliebte, süße, teure, einzige Rahl. Mein Leib ist verwundet, aber mein Herz schlägt unverletzt zu dir. Der Wundarzt behauptet zwar, der Knochen sei verletzt, aber es hat sich noch nicht bestätigt. Seit mehreren Tagen bin ich ganz munter und frisch und denke immer, ich müsste nur so aufspringen und in die freie, frische Luft unter die Bäume gehen, die ich aus meinem Fenster sehe. Aber damit hat es denn doch noch eine gute Zeit. Hinfällig bin ich gar nicht, habe den besten Appetit und trinke täglich eine Bouteille Wein. Jede Blume, jedes Blatt, das ich sehe und nun vollends jeder Sonnenschein, erinnern mich heftiger noch an dich, als die immer fortdauernde Erinnerung ist.
An Rosen, Amsterdam, Berlin, Ende Oktober 1809. Liebe Rose, bleibe gesund. Ich bin es noch und erschöpft oder vielmehr Gedanken und Schmerz stocken jetzt in mir. Ich sitze in Mamans Haus neben Ludwig und schreibe. Die Cousine kämmt sich. Ich habe einen grauen, taftenen Wattenrock an, einen gelben Strohhut mit schwarzem Flor. Diese Details zur Beruhigung, dass du siehst, wie alles hier ist. Mama wusste nicht, dass sie gefährlich ist. Oder wenigstens verbarg sie es so gut, dass wir ihr nichts anmerkten. Sie sagte Donnerstag noch, ich tausche nicht mit der Königin, die ist nicht so glücklich als ich. Mutter. Sie lebte zuletzt als reiche, glückliche Frau. Starb in Roberts, Markus, der Cousine und meiner Gegenwart, wir auf den Knien betend. Sonnabend Nacht, punkto 1 Uhr. Ich werde dir die Hälfte von den Haaren schicken, die ich von der Wärterin abschneiden ließ, als sie noch warm war. Ich habe ein Kopfzeug, ihren Sidur und eine Nadelbüchse genommen. Wir hier wollen füreinander sorgen und so die Mutter ehren. Deine Rahel.
Die Cousine ist sehr mit der Besorgung der Bestattung beschäftigt. Ludwig Robert.
Du, liebe Rose, wie unbändig leid ist es mir, dass die Trauer bei euch so strenge ist. Das aggraviert den Schmerz durch Langeweile. Hier trauern wir nur 6 Wochen. Länger zu trauern kostet 100 Dukaten. Wäre ich nur bei dir. Dir soll auch die Tasse verwahrt werden, woraus Mama alle Morgen ihren bürgerlichen, guten Kaffee trank. Und ein Halstuch, was sie in der Krankheit trug und ich ihr aus Paris mitgebracht habe. Eure Rahel. Lest Goethens neuen Roman. Die Wahlverwandtschaften. Geistesstärkung.
Rose an Rahel. Amsterdam, den 23. Dezember 1809. Diese Nacht träumte ich, Mama war noch am Leben, aber so bleich und krank. Und ich dachte, es wäre besser, sie wäre tot. Ich danke dir, Rahel, für das Haar. Das Tuch und die Tasse bewahre mir, hörst du? Gott erhalte dich, deine dich liebende Schwester.
Mittwoch, den 14. März 1810. Einen fürchterlichen Morgen verlebt.
Im Bette noch.
Was machen Sie?
Nichts. Ich lasse das Leben auf mich regnen.
An Rahel, Prag, den 27. Mai 1810. Da ich von dir, geliebte, teure Rahel, keine Briefe in Kassel, Halle und Leipzig fand, so glaubte ich schon bestimmt, du seist in Böhmen. Mit welcher Begierde ergriff ich in Teplitz, wo ich aufs Neue durchreiste, das Verzeichnis der Badegäste und suchte glühend und zitternd nach deinem Namen. Aber ich fand ihn nicht und reiste traurig weiter nach Prag. Ich habe dir auf der ganzen Reise nicht geschrieben. Ich konnte nicht. Was ich fühle und wie mir ist, kann sich in Worten nicht behelfen. Mein Oberst befindet sich äußerlich in einer viel schrecklicheren Lage als Prinz Louis vor dem Kriege mit Frankreich. Ihn traf der Tod auf seinem Wege. Nun ist der Türkenkrieg nicht nur gewiss, sondern auch nahe. Soll ich mitziehen in diesen Krieg?
Nun höre. Nach der Türkei gehst du nicht. Eine Wunde ist genug. Soldat bist du nicht. Du nimmst also den Abschied und holst mich auf der Stelle.
Ich bin ganz ohne Geld und weiß keines zu bekommen. Sage mir jetzt ernsthaft und genau, ob du mich aufnehmen kannst, ob ich mit dir leben kann. Ich brauche wenig. Ich will nichts scheinen und auch nicht sein als dein Freund, dein Mann, wenn du willst.
Mach nur die Sottise nicht und geh mit nach der Türkei. Ein Kerl, der Beute macht und Bataillen gewinnt, bist du noch nicht. Die Pest kannst du kriegen und einen Stelzenfuß. Und was machst du dir aus einem Tagebuch aus der Türkei? Ich bin sie überdrüssig. Gute Tage will ich. Für dich, für mich.
Wenn ich auch Armut ertragen kann. Ich zerschlüge mir die gesunden Arme an den Wänden, um nur nicht die Schmach zu fühlen, als gesunder, starker Junge nichts zu erwirken, als dir dein physisches Leben zu schmälern. Von deinem Vermögen hängt es ab, ob ich zu dir komme, deinetwegen. In Not käme ich ungefragt, zerschossen, zerlumpt und forderte alles von dir. Aber wenn ich die Entschuldigung der Not nicht habe?
Komme nur. Ich habe an die 400 Taler bis zum Oktober. Wie findest du das?
Paris, den 27. Juni 1810. Ich komme gewiss in 3 Monaten, vielleicht früher, zurück nach Prag und sinke in deine Arme. Den Abschied habe ich noch nicht. Tettenborn, mit dem ich von dir gesprochen habe, ist bei der Gesandtschaft
und sehr freundlich gegen mich. Bei ihm werde ich Humboldt sehen, der sehr schwer aufzufinden ist.
Ich bin dein. Vergiss das nie.
Vergiss das nie. Ich umarme dich, leb wohl und freue dich des Sommers. Farnhagen. Der Absender, l'Hôtel d'Empire, Rue Siruti, Lieutenant au Service de Sa Majesté, l'Empereur d'Autriche. An Moritz in Hamburg. Kaum noch, Bruder, halte ich die Feder. 5 Wochen hatte ich den Keuchhusten und Brustkrampf, ohne Luft. Alle Tage in Andermittel, kurz alle, außer Aderlass. Endlich bekam ich mit ewigem Erbrechen ein kaltes Fieber. 20 Stunden jedes Mal. Alles Geld zu wenig. Zu sterben glaubte ich gewiss. Ich habe viel gebetet und geweint. Mein Herz war in 2.
Bericht an den König vom Dezember 1809. Es gibt schlechterdings gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen. Eine gewisse Bildung der Gesinnungen und des Charakters, die keinem fehlen darf. Jeder ist offenbar nur dann ein guter Handwerker, Kaufmann, Soldat und Geschäftsmann, wenn er ein guter, anständiger, seinem Stande nach aufgeklärter Mensch und Bürger ist. Gibt ihm der Schulunterricht, was hierzu erforderlich ist, so erwirbt er die besondere Fähigkeit seines Berufes nachher sehr leicht und behält immer die Freiheit, wie im Leben so oft geschieht, von einem zum anderen überzugehen. Wilhelm von Humboldt.
Tagebuch. Mich beugt der Krieg sehr.
Dass wir vor den Wilden nichts voraus haben. Bücher, gebildete Reden, wohltätig sein, aparte daliegt und nicht in unseren großen Verfassungen mit inbegriffen steht.
Freilich war irgendwo Krieg, solange ich lebe. Die ganze Erde ist ja jetzt in der Ansteckung.
Unsere Krone war der Schlitten durch des deutschen Ritterblut. Als die Heiden mussten beten um des ewigen Friedens gut. Seit die Heiden sind bekehrt.
An Rahl, Teplitz, den 21. September 1810. Ihr herrlicher Brief setzte mich ganz in die Zeiten zurück, wo ich mich an der Fülle und Originalität Ihres großen Gemütes weidete. Es ist eigentlich ein unendlicher Missgriff, soll ich sagen, von uns oder der Natur gewesen, dass wir nicht zur Liebe gegeneinander, ich meine zur ordentlichen, vollständigen gelangt sind. Hätte ich damals in meiner stupiden Verblendung für körperliche Reize in einem unbedeutenden Geschöpf bemerken können, wie überaus gut sie mir waren, hätte ich, ja selbst nur aus Neugier, Frivolität und so fort, recht beharrlich insistiert auf das, was sie das Bisschen nannten. Es wäre zwischen uns ein Verhältnis ausgebrochen, dessengleichen die Welt vielleicht nicht viele gehabt. Anstatt dessen haben wir beide unser Bestes an Leute verschwendet und sind, ein jedes auf seine Weise, verarmt. Es war doch hauptsächlich ihre Schuld. Sie standen höher, sahen freier und weiter als ich. Sie mussten mich von Christel losmachen.
Die Geliebte von Gens.
Und Urquijo zum Henker schicken.
Die zweite große und unglückliche Liebe von Rahl.
Vor einigen Tagen sah ich Humboldt wieder. Seit 10 Jahren zum ersten Male. Auch ihn fand ich durchaus nicht verändert. Ebenso klug, ebenso amüsant, ebenso dämonisch als sonst. Sie haben mir meine Intimität mit Humboldt nie verzeihen können. Sie mir als eine Art von Crime contre nature vorgerechnet. Im Grunde hatten sie vermutlich recht. Am Ende kann ich indessen doch mein Verhältnis mit Humboldt nie bereuen. Ich habe nichts Wesentliches dabei verloren. Und an Genuss und Bildung manches gewonnen. Ich darf Ihnen nicht erst sagen, wie wohl Sie tun würden, diesen Brief sogleich zu verbrennen. Gens.
Liebe Ralle, ich kann heute einen großen Brief schreiben. Zeit und Gelegenheit sind da. Womit aber soll ich anfangen? Heute ist der 22. September. Ich habe seit 4 Wochen gerade keine Silbe von Ihnen bekommen. Ich lese einen Roman von Goethe, der mich ja nicht gefällt. Weitläufig, ennuyant, keine Liebe, nichts als Tugend. Es kommt mich vor wie ein dummes Stammbuch, wo viele reinschreiben, keine einzige gute Seite. Der Roman heißt »Die Wahlverwandtschaften«. Große Leidenschaften sind Krankheiten ohne Hoffnung. Was sie heilen könnte, macht sie erst gefährlich. Sehr, sehr richtig, lieber Goethe. Der sinnliche Mensch lacht oft, wo nichts zu lachen ist. Was ihn auch anregt, sein inneres Behagen kommt zum Vorschein. Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charakter als durch das, was sie lächerlich finden. Dit finde ich alle gut und wahr, aber weiter nischt in Janset Buch.
An Farnhagen in Steinfurt. Berlin, Behrenstraße Nummer 48, 21. Oktober 1810. Ich habe dir nichts anzubieten. Also musst du natürlich bei deinem Obristen bleiben. Ich war sehr krank, grässlich unglücklich, bin alt geworden und verstehe keinen Spaß mit meinem Schicksal mehr.
Heiraten willst du mich immer nebenher. Bei einer Frau bleibt man, sonst ist es keine.
Du schreibst, du siehst Marwitz exerzieren und gehst mit dem, es ging ehrenvoll aus, aber den Anfang weiß ich. Da, Liberal, triffst du einen harten Punkt. Dass ich von früher Kindheit durch alle Jünglingsjahre hindurch gewünscht habe, einen Krieg mitzumachen, findest du wohl begreiflich. Das ist wohl bei allen Knaben so. Und Marwitz war mir kaum erweckend, weil ich schon genug erweckt war. Nur so muss ich ausrufen, weiche zurück, Scheu und Scham. Ich habe den vorigen Winter in Prag ganz kümmerlich gelebt. Nur dir zuliebe. Vor keinem peinlichen Gericht konnte ich solche Erörterungen überstehen. Dies ist ein Liebesbrief. Ewig dein treuer Farnhagen.
Ich kann nicht mehr leiden und lieblich schweigen. Es war recht, dass du Leben, Welt, Krieg, Existenz aus deinen Mitteln suchtest, begehrtest, fandest. Ruhe will ich haben, lieber. Ich habe gebüßt genug für die Lüge, dass ich nicht forderte, was ich verlangte. Ich sterbe. Ich bin so kränklich. Kannst du etwas Gutes für mich, so tue es. Nach meiner großen Verunglückung, der Geburt und des Lebens, ist für mich alles Schicksal. Ich schiebe nichts auf Menschen. Sehen wir uns, so findest du mich lebendig wieder. Was sollte ich wohl noch sagen? Weißt du was? Die Universität, wenn sie auch als bloßer Anfang zu einer verscheiden muss, ist schön und wahrlich einem jeden hier nach seinen Kräften lieb. Sie ist ein Produkt des Geistes, mitten in der Besiegung, der Armut, ja der Furcht, der Störung, erdacht, entworfen, angefangen. Ein Grünen der Erde durch ihr eigenes Feuer. Möge Phöbus gnädig leuchten und keine Pfeile den Kühnen schicken. Brentano hat ein wunderschönes Gedicht auf die Einweihung der Universität gemacht.
Bei der Wein uns in die Krone, bei der Krone frohem Fest, Freudengeber, schone, dass uns Demut nicht verlässt. Ernstes Leben muss uns weihen, was der Eitle vermag. Soll er dienen allen Laien, viele Strahlen machen Tag.
Im Foyer der Humboldt-Universität steht zwar kein Gründungsstein, aber ein Zitat von Karl Marx. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Am 10. Oktober 1810 wurde der Lehrbetrieb aufgenommen. Ja, damals konnten nur Männer studieren. Bis dahin hat es in Berlin keine Uni gegeben. Das Hauptgebäude am Boulevard unter den Linden ist im ehemaligen Palais des Prinzen Heinrich, gebaut Mitte des 17. Jahrhunderts. Mit 256 Studenten und 52 Lehrenden begann 1810 das erste Semester.
Die Hauptsache beruht auf der Wahl der in Tätigkeit zu setzenden Männer.
Schon zu Beginn gliederte sich die Berliner Universität in die vier klassischen Fakultäten Jura, Medizin, Philosophie und Theologie.
Der Begriff der höheren wissenschaftlichen Anstalten als des Gipfels, in dem alles, was unmittelbar für die moralische Kultur der Nation geschieht, zusammenkommt, beruht darauf, dass dieselben bestimmt sind, die Wissenschaft im tiefsten und weitesten Sinne des Wortes zu bearbeiten.
Warum war Wilhelm von Humboldt selbst bei der Gründungsfeier nicht anwesend?
Was nun aber das Äußere des Verhältnisses zum Staat und seine Tätigkeit dabei betrifft, so hat er nur zu sorgen für Reichtum.
29. April 1810, Berlin. Humboldt reicht sein Entlassungsgesuch beim König ein und begründet es ausführlich. Eine vorrangige Rolle für diesen Schritt spielten die ständigen Auseinandersetzungen mit bürokratischen Fragen und auch persönlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen den agierenden Parteien. Die Universitätsgründung in der Residenzstadt bleibt weiter umstritten.
Der Freiheit droht aber nicht bloß Gefahr von ihm, sondern auch von den Anstalten selbst, die, wie sie beginnen, einen gewissen Geist annehmen und gern das Aufkommen eines anderen ersticken.
in einer Schrift über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin formuliert Humboldt Grundsätze wie Einsamkeit und Freiheit in der Wissenschaft, Wissenschaft als ein noch nicht ganz aufgelöstes Problem, ständiges Forschen, das Verhältnis von Lehrer und Schüler ist nicht vom Füreinander, sondern vom Gemeinsamen für die Wissenschaft bestimmt. Einsamkeit und Freiheit in der Wissenschaft.
Abscheuliche Ralle. Nie Antwort, nie seit 3 Monaten. Sie undankbare Wasserratze. Von Gens habe ich allerlei beste Nachrichten. Der ist mich immer noch ein bisschen gut.
Tagebuch. Wie lange habe ich nicht geschrieben?
Wie schlecht geht's mir. Pauline. Pauline, hör mein Schreien.
Leben Sie noch, Ralle, um Jottes Willen? Sagen Sie mir, warum ich in 4 Monaten nichts von Ihnen gehört habe. Ralle, Ihre Aufführung ist wirklich nicht gut. Was in aller Welt kann Sie abhalten, mich von Ihnen Nachricht zu geben?
An einem Märzabend des Jahres 1811 ging es in Berlin ziemlich lustig und geräuschvoll zu. Die Runde, die aus Offizieren, höheren Beamten, Akademikern und Literaten bestand, hörte Clemens Brentano zu, der neben Achim von Arnim zu den Gründungsmitgliedern der christlich-deutschen Tischgesellschaft gehörte.
Steigt der Wein, ach so, die falsche Zeit.
Vor allen vielen Träumen, allen Schalen, hier zu Preußens Liebe hoch. Alle Preußen Leben hoch.
Tagebuch. Montagabend, den 11. März 1811. Ich fürchte den Tod nicht mehr. Weiß doch keiner, wie es mit mir ist. Ach. Ach.
Zu den 46 Gründungsmitgliedern gehörten Ludwig Achim von Arnim.
Ich fühle es ewig und tief, dass ich keine Bürgerin bin.
Clemens von Brentano.
Die Juden, von welchen noch viele Exemplare in persona vorrätig, die von jeder ihren 12 Stämmen für die Kreuzigung des Herrn anhängenden Schmach Zeugnis geben können, will ich gar nicht berühren, da jeder nicht weit nach ihnen zu botanisieren braucht. Er kann diese von den ägyptischen Plagen übrig gebliebenen Fliegen in seiner Kammer mit alten Kleidern, an seinem Teetische mit Theaterzetteln und ästhetischem Geschwätz, auf der Börse mit Pfandbriefen und überall mit Ekel und Humanität und Aufklärung, Hasenpelzen und Weißfischen genugsam einfangen.
Göschen, Ginelli, von Schock, Fichte und Siebmann.
Liebe Pölle, teure geliebte Freundin, es ist eine Schandtat, dass ich Ihnen nicht schrieb. Sie sind allein, getrennt von mir und ich bin allein, entfernt von Ihnen. Nur einmal konnte die Natur 2 solche zugleich leben lassen. In diesem Zeitalter. Es ist nur ein Unterschied zwischen uns. Sie leben alles, weil sie Mut haben und Glück hatten. Ich denke mir das meiste, weil ich kein Glück hatte und keinen Mut bekam. Und wir sind geschaffen, die Wahrheit in dieser Welt zu leben. Wir sind neben der menschlichen Gesellschaft. Für uns ist kein Platz, kein Amt, kein eitler Titel da. Und somit sind wir ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Sie, weil sie sie beleidigten? Ich gratuliere Sie dazu. So hatten Sie doch etwas. Viele Tage der Lust. Ich, weil ich nicht mit ihr sündigen und lügen kann. Meine Freunde, außer Sie, denken alle, ich kann von der Luft lieben und leben. Ich soll ohne Liebe lieben. Es ist vorbei. Es ist zu viel. Vorgestern war ich so, dass, gerade im hellen Sonnenschein, ich mich umbringen wollte. Och, Pauline, ging ich doch mit Ihnen in den Straßen. Jetzt gehe ich wie ein wahrhaft Verrückter allein. Adieu. Rall.
Ja, geliebte Ralle.
Wir sind füreinander geschaffen. Nichts in der Welt ist uns fremd. Wir lieben uns und müssen getrennt leben. Hören Sie, Ralle, wenn man wirklich ernsthaft etwas will, wenn man sich nicht leicht von den tausend Hindernissen lässt abwehren und vorzüglich von gewöhnlichen Vorurteilen, so kann man viel, rasend viel durchsetzen. Pauline.
An Farnhagen in Komotau. Sonnabend, den 27. April 1811. Was hilft Sehnen in Wäldern?
Weinen in Zimmern, wie ich tue.
Herzpochen.
Angst.
Unternehmen wir etwas für und miteinander.
So viel sag ich dir.
Lieg ich eines Tages, gelb und gestreckt, im flachen Grabe.
Ich höre nicht mehr.
Taub.
Dann kannst du verzweifeln.
Weißt du, was das ist?
Ich weiß es.
Das Vergnügen, den Krieg mitgemacht zu haben.
Die Probe.
Die Satisfaktion hast du gehabt. Nimm also Urlaub oder Abschied.
Mit den Franzosen dienst du doch nicht.
Und ein Jahr ist die Welt nicht. An Farnhagen in Teplitz, Dresden, 16. September 1811. Bei uns wird Krieg. Was sagst du dazu? Dies Vaterland gebe ich auf. Selbst Marwitz sag ich das nicht. Er ist sehr lieb, ehrlich und brav, nicht ganz gesund. Ich bin in Liebe von dir geschieden und liebe dich sehr. Ich küsse dich mit liebendem Herzen, Rahel.
Wie erschüttert ist mein Herz. Behüt dich Gott, mein tausendschöner Schatz. Ewig dein, ja, dein, treuer Farnhagen.
Als es klingelte, dachte ich, ein Brief von Farnhagen. Und? Er war es. Dore überreichte ihn. Wer mich nicht warten lässt und in keiner Liebe mich täuscht, bist doch du, wenn's wirklich darauf ankommt.
Ich bin allein, ohne Menschen ertragen zu können. Unzufrieden mit den Geschwistern, ohne Hoffnung für irgendein Glück. Freunde lassen es geschehen. Erschöss ich mich, wunderten sie sich wie übergleist.
Wenn ich sie beleidigt habe, so verzeihen sie mir.
Eine Anmaßung ist es von Brentano, dass er sich vornehm über unsere Art zu schreiben, zu denken und alles zur Einsicht bringen, verwundern und lächeln will.
Ich bin in meinem Leben nur dreimal beleidigt worden. Einmal von einer Frau, das zweite Mal von einem Mann, das dritte Mal von Clemens.
Er vergönnt der Wahrheit keine Kraft, als nur, wenn sie auf seinem eigenen Boden gewachsen ist.
Er ist ein Esel und weiter nichts.
Ob du ihm antwortest?
Ich habe mich sehr geärgert, aber...
Ich kann Sie versichern.
Zweimal musste ich doch lachen.
Ich schrieb von ganzem Herzen.
Als er sagte, ich sei sitzen geblieben und ich sei nicht schön. Damit meint er hässlich.
Er hat mir selbst erzählt, dass Arnim, sein Abgott, dir ehemals mit verehrendster Anhänglichkeit und Bewunderung zugetan gewesen, aber jetzt, weil ihm eingefallen, du seist eine Jüdin, von dir abgelassen hätte. Warum verschweigt er das? Vergessen kann er es nicht haben. Was soll man nun mit so viel Unsinn anfangen?
Nehmen Sie mich, wie ich bin.
Top. Schreiben kann ich nicht wie Prinz Hamlet. Aber lassen Sie es sich nicht leid sein, geschrieben zu haben. Tun wir Menschen einander nicht alle weh? Der Prinz ist geschwätzig geworden, weil er nicht zu sprechen versteht und noch ein Buch vollschreiben könnte, auch weil er nicht zu malen versteht. R.R. An Pauline Wiesel in Rom. Sonnabend, den 16. Mai 1812. Berlin. Morgen ist mein unseliger Geburtstag. Der erste Pfingsttag. Pauline soll hier sein. Warum? Darum. Weil Frühling ist, etc. Da sitze ich ganz allein. Mit Line und noch einem Mädchen, Dore. Weil ich mit einer mich fürchte. Zu einem Bedienten habe ich kein Geld. Also kann ich auch jetzt im Frühling nicht ausgehen. Nachdem ich den ganzen Winter beinahe immer allein und auch viel unpass war. Menschen konnte ich nicht sehen, weil ich das Geld, sie nur so wie sonst aufzunehmen, nicht habe. Auch sind meine alten Bekannten tot und weg. Was hilft alles, Herz? Was alle Freundschaft? Von meinem Vermögen ist die Rede nicht. Dies bringt nicht einen Groschen. Hier aber ersticke ich. Die Armut, das Elend steigt von allen Seiten. Meine Situation ist ganz unerträglich. Ich werde toll. Schreiben Sie mir gleich wieder, womöglich kostenfrei. R.R.
Rahel, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 6. Krieg ist für keinen gebildeten Menschen. Mit Inka Löwendorf, Dagmar Manzel, Max von Pufendorf, David Striesow, Tim Freudensprung, Winnie Böwe, Linda Blümchen und vielen anderen. Akkordeon, Eva Zöllner. Komposition und Klavier, Dietrich Eichmann. Ton und Technik, Nikolaus Löwe. Dramaturgie, Juliane Schmidt. Regie, Christine Nagel. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021.